An diesem wunderschönen Morgen,
der sonnig strahlt.
Gestern hatte ich schon ein bisschen Bange, dass es kalt wird, aber heute ist die Sonne wieder da. Wir können diesen Pfingstsonntag genießen. Pfingsten. Wenn man über Pfingsten redet, muss man erstmal wissen, dass es für das jüdische Volk eins der drei Hochfeste ist. Es ist neben dem Passafest und neben dem Laubhüttenfest eins der drei Feste, an dem alle jüdischen Bürger aufgezwungen waren, nach Jerusalem zu kommen, zum Tempel. Es war nämlich von Gott gegeben im Gesetz, als Moses ihnen gesagt hat, es wird drei Feste geben und an diesen drei Festen kommt ihr alle zusammen. Also müssen wir uns erstmal vorstellen, zu Pfingsten, was war los in Jerusalem? Jerusalem war voll, also es war nicht nur Messezeit, wenn man sich das heute vorstellt, sondern Messezeit, Fußball, alles, was man sich nur vorstellen kann, absolutes Chaos, denn dann kamen Tausende von Menschen, die ja nicht mal mehr in Jerusalem gewohnt haben oder in Judäa, sondern von allher, wo die Juden sich niedergelassen haben und sie kamen zum Tempel. Also es war voll. Es war ein Kommen und Gehen. Und genau in dieser Zeit ist eine kleine Schar von Menschen, die innerlich froh ist, aber auf der anderen Seite traurig. Sie trafen sich. Es war was passiert. Jesus war gestorben. Er war wieder auferstanden. Den haben sie 40 Tage lang noch erlebt. Und dann war er hinaufgefahren. Er war seit 10 Tagen nicht mehr da. Sie kamen zusammen an diesen Montag, es war der erste Tag der Woche damals, also für die Montag, heute ist es für uns der Sonntag. Und an diesem ersten Tag kamen sie halt zusammen und haben gebetet. Und es passiert genau das, was wir dort gelesen haben. Für jeden Prediger, Pastor, der sich dem Kapitel 2 nähert, hat zwei grundsätzliche Probleme in sich. Punkt Nummer 1, wie soll ich den Text verstehen? Und Punkt Nummer 2, wie vermittle ich das? Und genauso das Gleiche hatte ich. Ich habe gesagt, Herr, gib mir doch die Gnade zu verstehen, was es wirklich bedeutet. Neben all dem, was dort steht. Und während ich gedacht und den Text studiert habe, kommt mir doch einiges in den Sinn. Es gibt drei Punkte, die ich heute mit euch teilen möchte. Und der erste Punkt ist eher das Zusammenfassen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass dieser Tag so geschehen ist, wie er geschehen ist? Und alles fängt in Eden an. Alles hat einen Anfang. Auch unsere Geschichte. Was ist in Eden passiert? Gott hat alles perfekt gemacht. Aber der Mensch hat etwas gebracht, was von Anfang an nicht gewollt war. Die Sünde, Zerstörung. Und Gott sagt in einem Moment, Adam, wo bist du? Dieses Adam, wo bist du, bedeutet nicht, dass Gott nicht wusste, wo Adam ist. Gott wusste es ganz genau. Aber irgendetwas, was ihn mit Adam verbunden hat, war nicht mehr da. Es war tot, die Beziehung. Und wenn für Gott eine Beziehung tot ist, wenn keine Beziehung mehr da ist, dann fragt sich Gott, wo ist er? Und es ist passiert, dass die ersten Menschen, Adam und Eva, nicht mehr in Eden leben durften. Aber dort fängt eine Geschichte an, die uns sehr viel Zeit miteinander verbringen wird. Also die uns sehr lange verfolgt. Gott macht ein Versprechen. Ich werde mich um das Problem kümmern. Das, was heute geschehen ist, ja, du hast, auf gut Deutsch gesagt, du hast einen Fehler gemacht, aber ich werde diesen Fehler beheben. Dieses Versprechen wurde schon im Eden gemacht. Etwas weiter ist ein weiterer Mann, der mit Gott gelaufen ist, Abraham. Er wurde herausgerufen und es wurde ihm ein Versprechen gemacht. In dir werden alle Völker, alle Familien gesegnet sein. Also wir merken, dass Gott mit Menschen Bünde macht. Und er möchte immer mehr das Problem lösen. Später ist ein weiterer Mann, mit dem er ein Versprechen macht. David. Er sagt, auf deinem Thron wird für immer einer sitzen. Nun, es vergeht Zeit. Und wir haben nur diese drei Versprechen, die Gott gemacht hat, diese drei Verheißungen. Wir haben im Garten Eden die Verheißung, dass das Problem gelöst wird. Wir haben von Abraham die Verheißung, dass Segen kommen wird. Und wir haben von David die Verheißung, dass ein König für immer auf dem Thron sitzen wird. Und das Volk Israel kannte diese Verheißungen. Sie konnten sie ja nachlesen in der Tora. Sie konnten die Geschichte nachlesen. Aber sie ergaben für sich noch keinen Sinn. Was bedeutet das? Und dann kommt der Prophet Joel, der von Gott gegeben wird. Eines Tages werde ich meinen Geist ausgießen. Und dieses Ausgießen des Geistes wird alles ermöglichen, was euch vorher nicht möglich war. Also die Juden wussten ganz genau, in Joel steht etwas über die Ausgießung des Geistes. Aber wann passiert das? Und genau so standen Petrus, Johannes, die Apostel und die anderen, diese 120 in einem Raum. Sie kannten diese Texte, sie konnten sie aber nicht einordnen. Und dann passiert genau das, was wir dort sehen. Der Heilige Geist wird ausgegossen. Wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, was hat das für eine Bedeutung? Was war geschehen? Zu Ostern hatte Gott schon eine Sache gelöst. Die Trennung. Er hatte den Weg aufgemacht. Das, was verschlossen war, diese Unmöglichkeit, dass der Mensch wieder Beziehung überhaupt mit Gott haben konnte, sie war gegeben. Jesus war am Kreuz gestorben und er war auferstanden. Er hatte dafür gesorgt, dass diese ewige Trennung von Gott nicht mehr bestand. Jeder, der wollte, konnte jetzt zum Vater gehen. Symbolisiert dadurch, dass im Tempel zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligen dieser Vorhang zerrissen war. Der Weg im Allerheiligstes stand offen, durch das, was Jesus am Kreuz getan hatte. Dann war Jesus zum Himmel aufgefahren und er hatte ein Versprechen gegeben. Wenn ich auffahre zum Himmel, wird ein anderer kommen. Es wird ein anderer kommen. Und so standen da alle und haben gesagt, Jesus hat es gesagt, 10 Tage sind schon vorbei, wir warten. Aber was bedeutet es? Es wird ein anderer kommen. Und hier müssen wir verstehen, was der Heilige Geist tut. Der Heilige Geist ändert unser Denken. Während bis jetzt, bis zu diesem Punkt, nur extrinsisch motiviert wird, viele werden denken, was bedeutet das? Es wird von außen motiviert. Bis zu dem Punkt bedeutete es, mit Gott zu leben, dass ich von außen Impulse bekommen habe, um überhaupt mit Gott in Beziehung zu kommen. Ich habe von außen das Gesetz, das ich gelesen habe und an das ich mich halten möchte. Ich habe von außen Regeln erhalten, an die ich mich halten möchte. Und das haben die Juden auch getan. Aber Gott wusste ganz genau, solange von außen Impulse kommen, wird der Mensch immer wieder zurückkehren zu seinem Ursprung. Immer wieder zum Problem, ich zerstöre die Beziehung, die Gott aufbaut. Und das Ausgießen des Heiligen Geistes verändert dieses Konzept. Es ist nicht mehr eine Motivation, die von außen kommt, es ist eine Motivation, die von innen kommt. Plötzlich fängt Gott dort an zu arbeiten, wo es dem Menschen nicht möglich ist. Im Innersten des Herzens. Da, wo er selbst, obwohl es ja sein Herz ist, noch nicht mal hinkommt, geht Gott hin. Und er verändert den Menschen vollkommen. Er dreht ihn auf 180 und zwar mehrmals, dass die Jünger, alle die dort waren, erstmal vielleicht gar nicht realisieren, was passiert, aber gleichzeitig merken, es ist in uns etwas passiert. Und den Effekt dieses, es ist in uns etwas passiert, merken wir, dass kaum sind sie draußen, natürlich von außen hin gesagt wird, die sind doch alle voller Wein. Und Petrus steht auf. Und voll der Kraft, die er empfangen hat, macht er die schönste evangelistische Predigt, die man halten kann. Punkt 1, sie ist kurz, wenn ihr euch die Passage durchlest, das sind keine 2 Minuten, die Petrus da wirklich geredet hat. Punkt 2, effektiv, 3000 Leute kommen zum Glauben. Punkt 3, sie stoppt nicht, sie macht weiter. Das heißt, es ist etwas mit diesen Menschen passiert. Ihre Motivation hat sich komplett geändert. Das Gesetz ist nicht mehr nötig, um von außen hin auf die Beziehung mit Gott zu führen, sondern von innen heraus sorgt Gott selber durch den Heiligen Geist, dass ich ein gottesfürchtiges Leben führe. Das heißt, der Heilige Geist ermöglicht, dass ich mich an all das halten kann, ohne dass ich ständig vor Augen halte, dass es Gesetze gibt. Klingt paradox, ist aber so. Die Freiheit, die wir erhalten haben, durch diesen Event, bedeutet es nicht, dass ich das Gesetz nehme und wegschmeiße, sondern das Gesetz ist geschrieben in meinem Herzen. So wie es der Prophet Joel gesagt hat, also vorhergesagt hat, und auch andere Propheten es vorhergesagt hat, Gott hat dafür gesorgt, dass das, was dem Menschen kaputt gegangen war im Garten Eden, wieder intakt geworden ist. Und zwar die Beziehung und die Möglichkeit, sich nach Gottes Geboten zu richten. Der Heilige Geist sorgt nicht nur dafür, dass wir die Regeln einhalten. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass wir ständig in einer Beziehung mit Gott leben können. Der Heilige Geist ist in dem Moment, wo er ausgegossen ist, derjenige, der uns daran erinnert, dass wir Kinder Gottes sind, aber gleichzeitig, dass für uns bezahlt wurde und uns vergeben ist. Und wie wichtig das merken wir immer dann, wenn in unserem persönlichen Leben es dunkel wird. Wenn in unserem persönlichen Leben die Wolken immer dicker werden und wir das Gefühl haben, es geht doch alles den Bach runter. Und genau dann flüstert der Heilige Geist nicht in unserem Leben, sondern er schreit es, sagt Paulus. Er schreit es eigentlich in uns hinein, dass wir Kinder Gottes sind. Dass für uns alles bezahlt ist und wir die Möglichkeit haben, jederzeit ins Allerheiligste zu gehen. Aber wir sind doch Menschen, wir sind doch nicht anders als diejenigen, die vor Jesus gelebt haben. Ja, aber in uns hat der Heilige Geist etwas verändert. Er ermöglicht es uns, ohne dass wir dran denken müssen, wenn ich das so sagen darf, dass wir ständig in Erneuerung leben. Der Heilige Geist lebt mit einem Vorbild, mit einer Schablone, die er minutiös, aber bis ins kleinste Detail immer verändern möchte. Jesus Christus. Das heißt, er sieht Jesus Christus und sagt, okay, und das ist Person A, und die wird geändert. Bis sie wem ähnelt? Jesus Christus. Person B, Jesus Christus. Das heißt, er geht und arbeitet und arbeitet und arbeitet, und wir merken erst, dass der Heilige Geist gearbeitet hat in uns. Wann? Nach Zeit. Es ist ja nicht so, dass in unserer Baustelle, und das ist ja das Faszinierende am Heiligen Geist, er arbeitet in uns und uns fällt es nicht mehr schwer. Jeder von euch, der gebaut hat oder der gerade denkt zu bauen, sieht die Baustelle und atmet dann schwerer, weil er genau weiß, das ist eine Menge Arbeit. Da ist Staub und da ist Lärm und man schläft vielleicht auch in der Zeit der Baustelle schlechter. Und so ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist schafft es, eine Baustelle in unserem Leben ständig aufrechtzuerhalten, und wir merken gar nicht, dass es eine Baustelle ist. Eigentlich sind wir wandelnde Baustellen und trotzdem gefällt es uns. Warum? Weil der Heilige Geist in seiner Veränderung es schafft, uns so zu nehmen und zu verändern, wie Jesus ist, ohne dass es uns zur Last fällt. Das heißt, wir halten uns plötzlich an Regeln und fangen an, anders zu denken und stellen irgendwann mal fest, nach Monaten, nach Jahren, ach, sieh mal an. Man liest dann im Gesetz, ich tue von mir aus etwas, was dort steht, und wusste gar nicht, dass ich es zu tun habe. Der Heilige Geist sorgt auch dafür, dass unser Innerstes und Verborgener langsam zum Vorschein kommt. Es ist nicht das Schlimme oder das Schlechte, wovon ich jetzt rede, sondern vom Inneren kommt die Veränderung. Und die Veränderung zieht sich langsam nach außen. Am Anfang denkt man, oh, da ist jemand, der hat Jesus akzeptiert. Aber da arbeitet der Heilige Geist schon. Und er arbeitet und arbeitet. Und irgendwann mal scheint das, was ganz, ganz tief im Herzen des Menschen ist, nach außen durch. Denn es ist nicht möglich zu sagen, oh, in der Seele ist etwas passiert und in meinem Körper kommt es nicht zum Vorschein. Doch. Einheitlich. Der Mensch wird vollkommen in diese Veränderung kommen. Wenn ich in meinem Herzen Freude habe, werde ich irgendwann mal anfangen zu lachen. Auch wenn ich versuche, es zu unterdrücken, ich kann nicht böse gucken, wenn ich in meinem Herzen Freude habe. Wenn ich in meinem Herzen Trauer habe, kann ich nicht lachen. Und wenn der Heilige Geist anfängt, in unserem Leben zu arbeiten, sorgt er dafür, dass das, was in unserem Herzen verändert wird, das, was so wunderschön von ihm in Gang gesetzt wird, irgendwann mal zum Vorschein kommt. Und die Menschen werden zu uns aufschauen und sagen, was ist denn mit diesen Menschen los? Warum sind sie so? Und genau das ist das, was hier in dieser Passage gesagt wird. Was ist mit diesen Galiläern los? Es sind nicht irgendwelche Ausländer, die dort gerade in Jerusalem sind und die Aposteln beziehungsweise die 120 in ihren Sprachen hören. Es sind Juden. Es steht nicht geschrieben, was sie gesagt haben, aber es war für sie verständlich. Sie kamen aus allen Ländern her, kamen nach Jerusalem und plötzlich hören sie etwas, was sie diesen Menschen nicht zuschreiben können. Sie sagen, sind das nicht Menschen aus Galiläa? Das ist so wie ein Begriff, um zu sagen, die waren doch gar nicht auf der Universität. Warum können sie theologisch so antworten? Sie waren erstaunt von dem, was gesagt wurde. Weil diese Menschen plötzlich vom Heiligen Geist genutzt wurden, Sachen in Gang zu setzen, von denen sie gar nicht wussten, dass sie es konnten. Und das war ihnen total egal. Sie wussten nur, der Heilige Geist gebraucht uns. Und wenn der Heilige Geist ihnen neue Sprachen gegeben haben, und hier sind wir nicht im Bereich der Glossolalie, das sind fremde Sprachen, die wir gar nicht kennen, sondern der Xenolalie. Was ist Xenolalie? Das sind bekannte Sprachen. Das heißt, diese Menschen haben sie gehört. Das heißt, da waren Galiläer, die haben plötzlich aramäische Dialekte gesprochen, die man dort eigentlich nicht gesprochen hat. Sie haben Lateinisch gesprochen, sie haben ägyptische Dialekte gesprochen. Und die Menschen, die kamen, haben festgestellt, okay, du bist Fischer. Deine Freunde, die um dich herum sind, auch alle Fischer. Ihr habt euer ganzes Leben in Galiläa geführt. Und plötzlich fangt ihr an, in einer Sprache zu sprechen, wovor man Jahre braucht. Wenn ich jetzt hier stehen würde und ich würde euch in Mandarin reden, würden viele von euch sagen, was ist denn mit dem passiert? Derjenige, der Mandarin versteht, wird sagen, warum kann er das? Und genau das ist an dem Tag passiert. Diejenigen, die die Sprachen gehört haben, die waren erstaunt. Diejenigen, die aber nicht wussten, wovon reden sie, weil sie die Sprache nicht kannten, sagten, die haben einen an der Waffe. Aber jetzt ist die Frage, was bedeutet das? Was ist an diesem Tag passiert? An diesem Tag ist ein Startknopf gedrückt worden. An diesem Tag ist etwas in Gang gesetzt worden. Eine Reise. Eine Reise, auf die wir uns heute noch befinden. Eine Reise, auf die uns der Heilige Geist mitnimmt und nicht alleine lässt. Es ist nicht so, dass er sagt, von 8 bis 17 Uhr sind wir auf der Reise, dann ist Nachtschicht, dann muss jeder von uns schlafen, sondern ständig. Es ist ein ständiges Wandeln. Es ist ein ständiges Lehren und Lenken unseres Lebens. Und auch wenn unser Leben eine Achterbahn ist, es geht rauf, es geht runter, es geht nach rechts, es geht nach links. Manchmal, wie auf Achterbahnen, gehen wir auch durch einen Tunnel und es wird plötzlich dunkel. Oder wir kommen aus einem Tunnel raus, es ist plötzlich wieder hell. So ist das Leben. Wir wissen manchmal nicht mal, was in den nächsten 2 Stunden passiert. Geschweige denn, was wir uns für morgen vornehmen, was wir uns für nächste Woche vornehmen. Aber eins sind wir gewiss, dass der Heilige Geist mit uns ist. Dass der Heilige Geist uns ständig begleitet. Immer und immer. Und das gibt uns Zuversicht, dass egal, ob es jetzt rauf oder runter geht, ob vielleicht eine Krankheit kommt oder ich aus einer Krankheit herauskomme, ob ich ein Problem habe oder gerade ein Problem gelöst habe, der Heilige Geist ist immer da. Der ständig sagt, du bist Kind Gottes. Für dich wurde das Problem gelöst. Du hast eine Beziehung mit Gott, die du aufrechterhalten kannst. Eine Beziehung, die nicht mehr kaputt geht. Und vor allen Dingen eine Beziehung, die du nicht kaputt machen kannst. Egal, was du tust. Diese Beziehung, die der Heilige Geist geformt hat, die kannst du nicht kaputt machen. Selbst wenn du es möchtest, jetzt mache ich die Beziehung kaputt. Es ist dir nicht möglich. Es ist dir nicht möglich, dass du dich von Jesus entfernst, um dann Jesus zu sagen, du hast mich alleine gelassen. Das lässt der Heilige Geist nicht zu. Er ist ständig bei uns. Ständig. In den schlimmsten Momenten, in den schönsten Momenten. Und das ist etwas, was wir auch in den heutigen Zeiten verinnerlichen müssen. Jeder von uns ist auf seiner Reise vielleicht weiter fortgeschritten, vielleicht gerade angefangen, vielleicht mittendrin. Da, wo du auf deiner Reise bist, darfst du nicht vergessen, dass der Heilige Geist immer da ist. Immer in deinem Leben weiter formt und dich immer mehr zu dem macht, was Jesus ist. Immer mehr wirst du feststellen, dass du anfängst, wie Jesus zu reden, wie Jesus zu denken, wie Jesus zu leben. Weil es das ist, was es dem Heiligen Geist am schönsten ist. Wenn er feststellen kann, ich bringe dich immer mehr zu dem, was meine Schablone ist. Und das wollen wir auch an diesem Pfingstfest nach fast 2000 Jahren uns erinnern, dass der Heilige Geist gesetzt wurde und immer noch weiter, weiter und weiter arbeitet. In allen Ländern, zu allen Uhrzeiten. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie viele Gottesdienste heute gerade stattfinden, wie viele gerade heute vielleicht zum ersten Mal stattfinden, wie viele gerade schon zu Ende sind, wie viele noch in der Planung sind, weil sie anfangen. Und genau so ist das Leben. So unterschiedlich, wie wir sind, so unterschiedlich werden wir vom Heiligen Geist auch gelenkt. Es ist nicht eine Schablone und alle laufen gleich. Und das ist das Schöne. Die Vielfältigkeit von dem, was wir darstellen, wird durch den Heiligen Geist in einer so schönen Harmonie zusammengebracht, dass es ein Orchester der schönsten Art wird. Amen.